Ladies and Gentlemen, Ihr Pilot Pitcock und seine Crew begrüßen Sie auf diesem Flug von Zürich nach Teneriffa. Sobald wir unsere Reiseflughöhe erreicht haben, wird unser Bordpersonal Ihnen einen kleinen Snack servieren.
Und wenn diese Ansage jetzt in dir Unbehagen ausgelöst hat, dann musst du unbedingt dranbleiben.
This is how you make me feel.
Willkommen bei Heilende Köpfe. Tritt ein in die Welt des bewussten Lebens mit Nicole Baumgartner, der Hypnosetherapeutin, die dich tiefer in dein Unterbewusstsein führt, als es jeder Tauchgang könnte. Und an ihrer Seite ist Ilja Osthoff, der erfahrene Anästhesist, der dafür sorgt, dass du auf diesem spannenden Ausflug keinerlei Beschwerden erlebst. Bereite dich vor auf den Podcast, der Wissenschaft mit Weisheit verbindet und Klarheit in Körper und Geist bringt. Echte Mentalmedizin für deine Seele.
Wir heißen dich auch heute willkommen bei Heilende Köpfe, dem Podcast, der sich mit psychischer Gesundheit und innerem Wachstum beschäftigt. Heute tauchen wir tief in die Welt der Phobien ein. Ich bin Nicole und bei mir ist
Ilja.
Und täglich grüßt das Murmeltier.
Jede Woche grüßt das Murmeltier.
Jede Woche grüßt es bei uns das Murmeltier namens Ilja.
Der Hobbypilot.
Ja, gut. So ein schönes Thema, was wir uns wieder ausgesucht haben. Da haben wir uns ja schon lange drauf gefreut, dass wir darüber mal sprechen können.
Ja.
Aber bei den anderen 1786 Ideen hat das jetzt ein bisschen gewartet. Was stand so ein bisschen in der Warteschlaufe?
Das stand in der Warteschlaufe, aber es ist natürlich auch irgendwie ein Thema, was jetzt irgendwie so im Jahresrhythmus reinpasst, ne? Die meisten Leute planen ihren Sommerurlaub. Viele der Deutschen, Schweizer und sonst wie fliegen in den Urlaub. Ja, ich glaube, das passt jetzt gerade ganz gut.
Heute wollen wir also eintauchen in die Welt der Phobien. Flugangst ist ja nur eins dieser Dinge. Aber wir wollen auch mal so ein bisschen hinschauen zur Arachnophobie, der Angst vor Spinnen. Wir haben schon gesagt, Angst vom Fliegen auch, eine schöne Thematik. Und wir werden verstehen, was Phobien sind, wie sie unser Leben beeinflussen und vor allem, wie man sie überwinden kann.
Nur das ist das Wichtige.
Nur drüber sprechen macht ja auch nur halb so viel Spaß. Wir wollen ja auch Hand bieten, um persönlich weiterzukommen. Also bleib unbedingt dran, während wir all diese Wege entdecken wollen, um diese oft wirklich lähmende Angst zu bewältigen.
Tja, was kommt als erstes?
Ja.
Die Erkenntnis des Tages.
Ja.
Und? Hau raus.
Ja, ganz einfach. Nichts muss, aber alles kann. Ausrufezeichen.
Okay. Sehr gut.
Ja, in der Einfachheit liegt ja oft ganz viel Tolles verborgen.
Definitiv. Meine Erkenntnis des Tages ist, in Vorbereitung von dieser Folge haben wir ein bisschen recherchiert und es gibt Ängste und Phobien, von denen habe ich noch nie was gehört und die kann ich mir auch echt nicht vorstellen. Dann kommen wir nachher drauf zu.
Ich finde ja vor allem die Kunst, das zum Teil ohne Stottern auszusprechen, wie die Dinger heißen.
Ja, gut, das da werde ich wahrscheinlich scheitern.
Ja, also. Aber wir wollen ja auch unterhalten.
Genau, eben. Wir machen irgendwann mal eine Folge mit den Outtakes.
Genau, also das ist quasi in der Folge garantiert, wenn wir uns zum Horst machen, weil wir Phobien in ihrer Fachbegrifflichkeit nicht korrekt aussprechen können.
Die armen Horste.
Oh, ja, Entschuldigung.
Was sind denn jetzt Phobien eigentlich? Sag mal.
Ja, also ein bisschen Grundlagenstudium. Phobien sind per Definition extreme oder irrationale Ängste vor bestimmten Situationen, Lebewesen oder Objekten. Und es muss ja ein bisschen was on top drauf kommen, damit wir von der Angst in die Phobie kommen. Also diese Ängste in dieser Ausprägung, die gehen weit über normale Besorgnis hinaus. Und die können wirklich starke körperliche und natürlich auch psychische Reaktionen hervorrufen. Und da passiert ja auf ganz vielen Ebenen in unserem Körper ganz vieles. Also da passiert auch im Gehirn ganz vieles. Und ja, es ist natürlich auch interessant, jetzt mal so ein bisschen zu ergründen, warum manche Menschen überhaupt Phobien dann entwickeln, während andere in ähnlichen Situationen da völlig unbeeindruckt davon sind.
Ja, und vielleicht, ist, um das noch so ein bisschen weiter zu fassen, eine Angst ist ja prinzipiell was Gutes.
Was sehr Gutes, ja.
Die Angst hat uns davor bewahrt, irgendwie mit dem Säbelzahntiger spielen zu wollen oder das Mammut zu streicheln.
Ich weiß zwar nicht, ob es mich abgehalten hätte, ehrlich gesagt.
Beim Mammut schon, beim Säbelzahntiger weiß ich nicht.
Wäre es bei mir eher umgekehrt.
Ja. Nein, ich finde Tiger spannender als Elefanten.
Okay.
Ja. Aber gut. Ja,
gut, wir werden beides nicht erfahren, genau, wie wir reagiert hätten.
Genau. Und das ist eine sinnvolle Reaktion. Das
eine Gehirns. Lebenserhaltende
ganz genau.
Funktion.
Genau. Auch. Und unser Unterbewusstsein, da würden wir ja die Angst irgendwo hinpacken. Die hat ja diese zwei berühmten Aufgaben und die wichtigste ist die Schutz, der Schutz des Individuums. Also das ist eigentlich eine sinnvolle Angst. Eine Phobie möchte ich vielleicht, ich weiß nicht, das steht so nicht in der Definition, aber eine Phobie ist etwas, was dich in deinem Leben lähmt, was nicht mehr sinnvoll ist, was über das normale Maß hinausgeht. Mhm. Flugangst ist jetzt zwar irgendwie, ja, ist auch ein Beispiel, wenn du Flugangst hast, kannst du nicht fliegen offensichtlich oder nur mit schwersten Nebenwirkungen. Mhm. Du wirst also ein Fliegen vermeiden. Jetzt kann man natürlich sagen, ist das sinnvoll, nach Teneriffa zu fliegen in der heutigen Zeit und so weiter? CO2-Abdruck, ja, alles klar, aber trotzdem, es gibt ja andere Phobien, wie zum Beispiel eine Sozialphobie, wo du mit anderen Menschen nicht reden kannst. Du musst in deinem Leben mit anderen Menschen reden. Und wenn du das nicht tust, schränkt es dich in deinem alltäglichen Leben, in deinem Weiterkommen, in deinem Überleben total ein.
Oft ist die Isolation eigentlich dann die mittellangfristige Folge von unbehandelten Ängsten und Phobien.
Ganz genau. Und das ist da, finde ich, ist so die Grenze, die irgendwie die Angst von der Phobie abgrenzt. Ne?
Mhm. Und diese extremst ausgeprägten Ängste, die sind ja, die entstehen oft durch eine Kombination von verschiedenen Faktoren, also biologische Faktoren, psychologische, aber auch umweltbedingten Faktoren.
Ja, ich finde, umweltbedingt ist extrem ein großes Thema. Mhm. Ich sehe das im Spital ganz gerne.
Beispiel?
Eltern.
Ja,
gut. Also wenn ein Dreijähriger zu mir kommt, zu einem Narkosearzt, den er vorher noch nie gesehen hat, auch überhaupt keine Ahnung hat, was ein Narkosearzt macht, aber er kommt an der Tür, sieht mich und fängt an zu plärren, dann weiß ich, er ist wohl von seinen Eltern schon entsprechend geprimed worden.
Das sind dann die Kinder, die mit allen Vieren im Türrahmen klemmen.
Aber sowas von. Und ich hatte auch schon Kinder, die dann einfach vor dem Zimmer geblieben sind. Ja, aber das ist auch ein Umweltfaktor. Ganz klar.
Aber ist ein bisschen arg generalisiert, weil
absolut.
Ängste, das ist ja das Fiese an den Dingern. Wir lernen ja als Kinder durch Abschauen.
Durch Imitation.
Genau. Und ich darf da einen Schwank aus meinem ganz persönlichen Leben wiedergeben. Ich fand ganz lange Spinnen ganz schrecklich. Also ich erinnere mich noch bis in meine 20er, wenn da eine Spinne an der Wand war. Also weißt du, so diese Wolfsspinnen, so die fetten Dinger aus dem Keller und sich so eine mal in der Etage geirrt hat und dann im Schlafzimmer war. Ich stand also erst mal schreiend und nachher versteinert auf dem Bett und ich konnte auch den Raum nicht mehr verlassen. Also ich hätte dann das Ding eigentlich, also ja, man sieht es mir nach, ich hatte dann schon auch mal den Drang, so ein Ding zu erschlagen. mache ich heute übrigens nicht mehr. Ich bringe sie nicht raus. Aber ich wäre nicht mal mehr in der Lage gewesen, den Blick von der abzuwenden, um meinen Schuh auszuziehen und da drauf zu kloppen. Ich war so erstarrt. Mhm. Also wirklich ganz schrecklich. Und ich habe mir dann vorgenommen, bei Kind Nummer 1, das mache ich da ganz anders. Ich habe da noch rationell probiert, die Angst zu überwinden und habe dann zu meiner großen Tochter immer gesagt, weil ich das ja ersparen wollte, habe ich gesagt, schau mal, Kind, diese süße Spinne und wie sie da ist. Und ist die nicht niedlich? Meine Tochter hatte auch Angst vor Spinnen. Warum? Ja, meine Körpersprache war offensichtlich ein bisschen aussagekräftiger als meine Worte, was ja in der Kommunikation auch so ist. Körpersprache hat 70% mehr Wirkung als das gesprochene Wort. Also Folge davon war, dass mein Kind das auch von mir erlernt hat. Und das passiert damit ganz vielen Ängsten, dass wir sie abschauen. Mhm. Und an alle Mamas da draußen, sorry, not sorry, aber wir Mütter sind wirklich oftmals die Überträger aller Angst.
Überhaupt die Eltern.
Ja, aber Mamas sind ja in unserem Kulturkreis üblicherweise die engste Bezugsperson. Mhm. Also das Kind ist da permanent dem ausgesetzt und da schaut man das schon ganz gern ab.
Ja, definitiv.
Es gibt ja aber auch genetische Faktoren. Also ich habe vorhin gesagt, es sind Kombis aus verschiedenen Faktoren. Einer davon ist der biologische Faktor, dazu gehört die Genetik. Also es gibt Ängste, die können in Familien gehäuft auftreten, was durchaus darauf hindeutet, dass da so genetische Prädispositionen eine Rolle spielen können.
Definitiv. Wobei ich das ein bisschen schwierig sehe, woher willst du genau wissen, dass es genetisch ist und nicht, dass es irgendwie abgeschaut ist in der Familie, finde ich, ist eine schwierige Unterscheidung.
Es wird sich ja wohl irgendwer damit auskennen, der solche Behauptungen raushaut. Wahrscheinlich irgendein Epigenetiker.
Wahrscheinlich. Naja, also ich glaube schon, es sind sicherlich, wenn man das Thema ein bisschen weiter fasst, da kommen wir sicherlich mal in einer anderen Folge drauf. Die Schmerzverarbeitung ist in verschiedenen Kulturkreisen ganz unterschiedlich und die ist ganz ähnlich, auch wenn Familien sich nicht kennen oder wenn sich Personen nicht kennen, sind die ganz ähnlich. Also deswegen ist sicherlich ein genetischer Punkt ist da auf jeden Fall auch da, bin ich mir ganz sicher.
Ein Faktor dieser biologischen Kriterien ist ja auch die Neurobiologie. Also Veränderungen in der Chemie des Gehirns, was vor allem Neurotransmitter betrifft.
Ja, dann gibt es auf jeden Fall Ungleichgewichte, ne?
Ja, also das wundervolle Serotonin und Dopamin, die können da schon Einfluss nehmen auf Ängste oder Nicht-Ängste.
Definitiv. Gerade Dopamin ist ja ein Neurotransmitter, der quasi gefühlt, ich meine, mein Studium dran denke, irgendwie überall mitspielt. Ne? Mhm. Und auch Serotonin, was ja ein Wohlfühlhormon sozusagen für uns ist, das beeinflusst extrem unsere Gefühlswelt. Ne? Serotonin ist ein wichtiger Punkt bei der Entstehung von Depressionen. Und natürlich, wenn du irgendwie pessimistisch unterwegs bist, sind Ängste um einiges schlimmer. Oder du siehst die Ängste viel mehr. Ne?
So die persönliche Grundhaltung zum
Ganz
Leben,
genau,
die
ja.
da mitspielt.
Auf jeden Fall.
Wir haben psychologische Faktoren. Also die klassischen Persönlichkeitsmerkmale, die da reingehen. Hast du gerade so zum Raushauen ein paar Persönlichkeitsmerkmale, die da mit drin sind?
Ja, also auf jeden Fall solche ganzen Selbstwertthemen sind natürlich total wichtig. Es gibt, jeder von uns kennt so Menschen, die einen total hohen Selbstwert oder Selbstbewusstsein, je nachdem, wie man es nennen mag, haben, die an denen prallt irgendwie so alles ab. Die haben nie Angst, die gehen durch alles durch, auch wenn sie es irgendwie gerade selber nicht so auf die Kette bringen. Aber oh ja, das wird schon, schaffe ich es heute nicht, schaffe ich es morgen. Die haben einfach so einen relativ hohen, eine hohe Resilienz, die laufen einfach durchs Leben. Thema Perfektionismus ist sicherlich auch einer. Jemand, der perfekt sein will, hat natürlich Angst, dass er nicht perfekt ist. Ne?
Also die sind anfälliger für
Angststörungen. Es gibt auf jeden Fall Angstpersönlichkeiten. Also es gibt Menschen, die habe ich auch schon kennengelernt, die haben wirklich Angst vor allem. Also das ist einfach in der Persönlichkeit da. Die sind entweder quasi intrinsisch, dass einfach, die haben so eine Persönlichkeit, aber auch extrinsisch. Da sind wir dann beim nächsten, eben wo wir schon gerade das angesprochen haben, so umweltbedingte Faktoren.
Genau, das, was ich so ein bisschen vorgegriffen habe, die Erziehung.
Die Erziehung, aber ich möchte auch mal sagen, auch so, womit füttere ich persönlich meinen Geist? Na, wenn ich jeden Tag Nachrichten schaue und jeden Tag irgendwie die blöd lese oder sonst was, ja, da wird nur Horror, Mord und Totschlag gezeigt und geschrieben. Dabei gibt es, weiß ich wie viele Statistiken, die einfach sagen, ja, unser Leben ist heute 1000-mal besser als vor 200 Jahren und es wird immer besser. Aber wenn ich den ganzen Tag nur negative Nachrichten lese, ja, dann glaube ich die irgendwann und dann habe ich irgendwann Angst, vor die Tür zu gehen, weil da ist die böse Welt.
Wir haben sie am Anfang gesagt, Angst ist eine extremst wichtige Emotion, die wir haben, die uns über Jahrtausende überleben hat lassen. Und diese Angst wird ja auch ganz gezielt eingesetzt, um Menschen auch in Schach halten zu können. Ganz also die klar. Klassische Propaganda über die Angst zum Beispiel. Da werden ganze Regierungen so geführt, dass
das man
über
Diktatur
die…
Das nennt man Diktatur dann meistens.
Ja, genau. Und davon gibt es ja auch in unserer Zeit nicht so wenige. Also das funktioniert hervorragend. Die Pandemie, die wir alle durchlebt haben, die war sehr von Angst geprägt. Also das hat wunderbar funktioniert, um Menschenmassen in Schach zu halten.
Ja, und der Mensch ist halt ein Herdentier. Wenn erstmal irgendwie 10 Leute Angst haben um dich rum, dann überlegt dein Unterbewusstsein auch so, muss ich jetzt nicht auch Angst haben irgendwie so?
Psychologisch betrachtet haben wir ja 2 Grundfunktionen, das Prinzip der Annäherung und das Prinzip der Vermeidung. Mhm. Also die Vermeidung ist dann quasi die Angst und die Annäherung, ich mache dabei denen mit, die das schon machen. Ja, ich will ja Teil der Gruppierung sein.
Ja.
Also das ist so ein psychologisches Grundprinzip. Klar, da gibt es immer welche, die von diesen Prinzipien ausbrechen. Die Ausnahme bestimmt die Regel. Aber grundsätzlich funktionieren wir Menschen so, das ist auf der Genetik drauf, dass das unser Grundverhalten ist.
Genau.
Lebensereignisse, auch umweltbedingte Faktoren.
Ganz klar. Also Lebensereignisse, das ist, gehe ich wieder auf mein Thema, ja klar, im Spital, wenn ich irgendeinen Unfall hatte und es war irgendwie eine mistige Erfahrung, weil alles schief lief und es tat fürchterlich weh und da kann der Spitalaufenthalt so schön gewesen sein wie sonst was. Aber wenn ich natürlich mit großen Schmerzen und Todesangst ins Krankenhaus eingeliefert worden bin, dann assoziiere ich das nächste Mal, wenn ich ins Krankenhaus reinkomme, nicht unbedingt die angenehmen Seiten, oh, das Essen war super, sondern ich habe natürlich wieder Angst. Na, das ist eben, da sind wir wieder bei meinem Thema, ein ganz wichtiger Punkt, wie man mit Kindern umgeht.
Ja.
Man kann als Erstkontakt mit dem Gesundheitswesen, wer auch immer das sein mag, ob das jetzt der Anästhesist ist, der Hausarzt oder die Krankenschwester, völlig egal, kann man ein Kind fürs Leben versauen. Ja, wenn das am Anfang schief geht, dann wird der nicht mehr gern ins Spital gehen. Wenn aber der Anfang gut ist, hey, dann geht jeder gern. Mein Töchterlein hat einen Kinderzahnarzt. Und der hat so eine schöne Art und Weise, mit ihr umzugehen. Die freut sich jedes Mal, wenn sie zum Zahnarzt geht. Ja, ja. Und dabei hat er schon Zähne gezogen, ohne Betäubung und alles Mögliche. Also keine lustigen Dinge. Aber sie geht gern zum Zahnarzt, weil der ist lustig, der ist nett. Sie kriegt immer ein kleines, völlig blödsinniges Geschenk. Irgend so ein Plastikdings aus dem Überraschungsei. Fürchterliches Zeug, was immer überall rumliegt. Aber sie freut sich und sie geht gern zum Zahnarzt. Ja, und das ist toll.
Wir können ja jetzt nicht alles immer vermeiden im Leben. Also ich glaube, es ist immer gut, wenn wir uns in unseren Kindern eine gute Basis mitgeben. Was aber bedingt, dass wir vielleicht auch mal noch bei uns selbst hinschauen müssen, ganz damit klar. Wir eine gute Basis mitgeben können. Aber es gibt ja wirklich auch Lebensereignisse, die passieren. Da kannst du auch kein Kind drauf vorbereiten. Und ja, du weißt auch nicht, ob es da einen Schuh mit rauszieht oder nicht. Also ob zum Beispiel Trennung von einem Elternteil ist oder der Tod von einem Elternteil, dass sich dann Verlustängste, Existenzängste, soziale Phobien etc. manifestieren. Oder auch, wenn ein Kind zum Beispiel in einem Umfeld aufwächst, was sehr konfliktreich ist, dass es dann Angst hat, auch vielleicht physischen Schaden zu nehmen. Gibt es natürlich auch. Also grundsätzlich, wir können nicht alles vermeiden und auch wenn wir sehr resilient sind, wissen wir nicht, ob es vielleicht nicht mal eine Situation gibt, wo dann halt doch was mit uns passiert.
Definitiv. Um das so ein bisschen vorzugreifen, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, wenn solche Ereignisse passieren. Bei Kindern ist es natürlich schwieriger, mit denen muss man selber arbeiten, aber auch wie du sagst, wenn man sich selber bei sich selber hinschaut, was kann ich aus der Situation lernen? Was kann ich Positives rausnehmen? Warum bin ich in die Situation geraten? Ich meine, gut, Tod eines Elternteils, okay, da bist du hoffentlich nicht irgendwie, hattest du nichts mit zu tun. Aber,
im Idealfall nicht.
Aber so andere Dinge, warum bin ich da reingeraten und warum zum Beispiel Angst vorm öffentlichen Sprechen? Ja, viele Menschen haben Angst, eine Rede zu halten oder einen Vortrag zu halten. Und dann, wenn ich in der Situation war und es war alles Mist und es lief nicht gut, sich dann danach hinzusetzen und zu sagen, so, jetzt schauen wir mal wirklich hin, warum hatte ich denn die Angst? Was war denn das Problem? War ich wirklich so gut vorbereitet, wie ich dachte? Hat die Technik wirklich funktioniert? Bin ich wirklich früh genug ins Bett gegangen, dass ich am nächsten Tag wach und ausgeschlafen war? Und so weiter und so fort. Was kann ich daraus lernen? Und was mache ich das nächste Mal besser? Nicht in der Vergangenheit hängen bleiben, jetzt ist alle blöd und der Meier, der lacht jetzt immer über mich, sondern was kann ich besser machen für die nächste Situation?
Ich hatte es ja in der letzten Folge in unserem Special gesagt, es gibt so zwei Dinge, also wenn wir Angst empfinden, obwohl wir gar nicht in einer Angstsituation gerade drin sind, also die gerade akut ist, dann sind wir gedanklich immer in der Zukunft, wo wir etwas erwarten. Das macht uns Angst. Das ist ja noch gar nicht eingetreten unter Umständen. Und das ist aber genau das Problem. Also wenn es blöd läuft und wir wissen, wie viele Menschen wirklich Ängste haben in ganz verschiedensten Ausprägungen und Intensitäten, aber praktisch jeder kennt irgendwie eine Form von Angst, wie intensiv auch immer. Wir konditionieren uns ganz oft auf die Angst, weil wir gedanklich immer in der Zukunft sind, wo wir etwas Schlimmes erwarten, was noch nicht eingetreten ist. Und das ist natürlich auch ein Problem. Also wenn wir uns das lange genug einreden, dann kann sich das auch physisch dann irgendwann mal manifestieren und der Körper reagiert mit, das vegetative Nervensystem reagiert. Da muss man schon auch ein bisschen schauen, dass man sich da vielleicht dann auch, wenn man noch nicht wirklich eine Angststörung entwickelt hat, dass man sich da immer gerade wieder probiert, ins Jetzt zu holen, um so eine Konditionierung möglichst zu vermeiden.
Ja, man lebe in dem Tag.
Ja.
Mein Lieblingsthema, Achtsamkeit. Wir müssen nochmal eine Folge über Achtsamkeit machen. Ja, haben wir das schon?
Nein, haben wir nicht. Ich glaube, nein. Also übermäßiges Sorgen oder auch so eine verzerrte Denkweise, die können eine wirklich bedeutende Rolle bei der Aufrechterhaltung oder bei der Verstärkung von Angstzuständen haben.
Jetzt hau doch mal ein paar raus. Was sind denn so die häufigsten Phobien, die man so kennt?
Ja, also du hast es eigentlich beim Intro schon gesagt, die Flugangst gehört da sicher dazu. Mhm. Auch klassisch die Arachnophobie, die Angst vor Spinnen. Und was ich auch finde, was ich persönlich, und das ist jetzt sehr subjektiv, ich persönlich habe den Eindruck, soziale Phobien treten vermehrt auf.
Ja.
Dann die Agoraphobie. Weiß wer, was das ist? Weißt du es, ohne nachzulesen?
Nein, wüsste ich nicht. Die Angst vor Agorakatzen.
Das sind Angora. Ach, Mist. Nein, das ist die Angst vor Orten oder Situationen, die die Flucht schwierig oder peinlich machen können. Oder in denen keine Hilfe verfügbar ist. Mhm. Weil, also wir erwarten dann ja noch gerne Panikattacken, mhm, wo wir dann nicht rauskommen. Das ist die Agoraphobie.
Okay.
Die, die Angst vorm Fliegen heißt übrigens Aerophobie. Mhm. Dann gibt es noch, auch klassisch, die Akrophobie.
Das kenne ich als Kletterer. Das genau. Sagen mir ganz viele, das würde ich nie machen, weil ich habe Angst vor Höhen.
Ist die, ja, die Angst vor Höhen, genau, danke. Noch ein klassischer, die Klaustrophobie.
Das ist auch was super Bekanntes.
Die klassische Platzangst, die, mhm, Angst vor engen oder geschlossenen Räumen. Jetzt, das ist deine, die nächste klassische. Wie spricht sich die aus? Trypanophobie.
Würde ich so sagen. Ich wusste gar nicht, dass das so heißt, aber das ist was, was mir jeden Tag betrifft.
Also es ist ja ein Podcast, wo man auch was lernen soll. Es ist schön, dass das auch bei dir funktioniert.
Ja. Ich werde es in Zukunft immer nur sagen.
Genau.
Haben Sie auch eine Trypanophobie?
Die Angst vor Injektionen oder medizinischen Nadeln. Jetzt ist noch spannend, geht die Angst vor Tätowieren da auch rein? Ist ja auch eine Nadel. Da muss, ich recherchieren.
Wahrscheinlich schon.
Oh, jetzt die klassische Schlangenangst. Wie spricht man das aus?
Ophidiophobie.
Ophidiophobie.
Würde ich sagen.
Genau, Angst vor Schlangen.
Ja, dann die Synophobie. Das habe ich schon mal gehört. Hätte ich auch nicht gesagt. Die Angst vor Hunden.
Ja, genau.
Und die Astraphobie, die Angst vor Gewittern und Blitzeinschlägen. Habe ich noch nie gehört, den Begriff.
Ich auch nicht, aber das sind wirklich so die Klassiker der Ängste, oder?
Definitiv.
Also sie sind also weit verbreitet in der Bevölkerung und ja, also ich finde, die können schon auch Lebensqualität erheblich einschränken.
Ja, definitiv. Also das sind alles Dinge, die man so in der, auch in der Hypnosepraxis sieht oder auch bei, für mich im Spital.
Ja, also ja, entschuldige, also therapeutische Ansätze zu wählen für solche weit verbreitenden Ängste, das macht schon Sinn.
Und jetzt nur so ganz kurz, weil das einfach, das war so schön. Wir haben auch so mal die ungewöhnlichsten Phobien rausgesucht. Da fand ich, also da war ich so begeistert.
Ja, das hat mich schon interessiert.
Ja, sowas Cooles. Sowas wie die Nomophobie.
Haben meine Kinder definitiv nicht.
Ja, weil sie das nicht machen.
Genau.
Die Angst, ohne Handy zu sein.
Ja, weil die können das unglaublich gut. Also sie sind völlig nomophobiefrei.
Ja, weil, gut, wenn man ihnen das Handy wegnehmen würde.
Dann gibt es eine andere Angst.
Dann wären sie lebensunfähig, glaube ich. eine Angst, die ich sehr cool finde, die Pogonophobie, die Angst vor Bärten.
Mhm.
Wäre für mich schlecht irgendwie.
Die finde ich geil. Aussprechen. Also ich kann das Ding nicht aussprechen. Komm, lass mich das mal. Arachibutyrophobie. Also man könnte das wahrscheinlich melodischer machen. Mhm. Aber so geil, was das ist. Also es tut mir leid für wen, der jetzt gerade betroffen ist von dieser Symptomatik und ich sage, wie geil. Aber ich kann es mir wirklich nicht vorstellen als Nicht-Betroffene, dass es das gibt. Das ist die Angst davor, dass, Achtung, halte ich fest, dass Erdnussbutter am Gaumen kleben bleibt.
Ich stelle mir das auch blöd vor.
Ja, logisch ist das blöd.
Also ich mag ja keine Erdnussbutter.
Ich kann mir vorstellen, das gibt echt Beklemmung.
Ja, ganz sicher. Hm.
Aber
noch spannender, dass es einen Namen gibt, ne? Ein Begriff. Also, ne, du hattest jetzt gerade so gesagt, nur wirklich, also diese Phobien sind real für die Betroffenen.
Real.
Und die sind schlimm für die Betroffenen. Auch wenn man manchmal als Therapeut daneben sitzt und sich denkt, so ernsthaft? Ist schon spannend. Also gibt es ja noch so ein paar andere lustige Sachen. Ich meine, so Angst vor Händen oder die Angst davor, die Augen zu öffnen, haben Teenager übrigens auch immer morgens, wenn sie aufwachen sollen.
Ja.
Aber also eine meiner Highlights, die ich jetzt hier gelesen habe, ich kriege die nicht ausgesprochen, die Anatidäphobie, wahrscheinlich. Das ist die irrationale Furcht, dass man von einer Ente beobachtet wird. Puh. Muss man jetzt auch erstmal sacken lassen.
Ja, da fällt das Haus am See als Wohnsitz weg.
Definitiv, ja.
Also, spannend. Ja. Nochmal, es ist wirklich das, was, also wir witzeln da ein bisschen, das soll sich bitte niemand irgendwie nicht ernst genommen fühlen, aber das, was passiert ganz oft bei Ängsten, die Menschen nicht haben, das wissen nämlich Menschen, die Ängste haben und ihr Umfeld völlig verständnislos darauf reagiert, die kennen das, also jemand, der es nicht fühlt, kann es nicht nachvollziehen.
Und da machen wir jetzt vielleicht mal den Link zu dem, weil wir sind schon wieder relativ lang unterwegs, zu der Therapie. Wenn jemand eine Phobie hat, dass Erdnussbutter am Gaumen kleben bleibt, dann nützt es nichts, wenn der Nicht-Betroffene sagt, jetzt stell dich nicht so an, das ist nicht so schlimm.
Ja.
Das funktioniert nicht.
Never ever.
Weil für den Einzelnen ist das schlimm. Und das ist so ziemlich das Blödste, was man sagen kann. Jetzt stelle ich halt nicht so an, so schlimm ist es nicht.
Genau, da fühlt man sich nämlich auch
so wahnsinnig wertgeschätzt und ernst genommen.
Richtig. Also es gibt Lösungsansätze, um mit Ängsten zu arbeiten. Was viele davon abhält, therapeutisch aktiv zu werden und es anzugehen, ist die Angst vor ihrer Angst.
Ja.
Es ist aber tatsächlich so, Ängste, und es klingt immer so ein bisschen flapsig, wenn ich das sage, aber ich meine das voll ernst. Ängste würden sich mit meiner Therapiemethode, der Hypnose, unglaublich gut positiv beeinflussen lassen. Wir machen ja keine Heilsversprechen, darum halte ich jetzt den Ball flach. Aber es ist wirklich immer wieder wunderschön zu sehen, was Betroffene im Verlauf von den Sitzungen rausholen können, optimieren können, hinter sich lassen können, Leben zurückgewinnen. Und ich weiß, jetzt fragen sich alle, ja, jetzt muss ich irgendwie 10 Jahre zur Hypnosetherapie.
Nein,
ist eine lösungsorientierte Kurzzeittherapie. Ich will meine Klienten gar nicht so oft sehen, also jedenfalls nicht im therapeutischen Kontext. Man kann wirklich in 1, 2, 3 Sitzungen wunderbare Veränderungen bewirken.
Ja.
Immer wieder unglaublich. Also ich, ganz ehrlich, manchmal stehe auch ich mit offenem Mund da und denke, boah, wie geil ist das denn?
Ich erzähle da immer ganz gerne, ich glaube, dir habe ich die Geschichte natürlich schon mal erzählt, aber im Podcast weiß ich gar nicht, ob ich das gemacht habe. Ich war vor 2 Jahren mit meinem Töchterlein im Urlaub und wir waren klettern. Und auf dem Weg zum Klettergebiet lag eine Schlangenhaut. Nur die Haut, nicht die Schlange. Mhm. Der Rest war schon weg. Und ich habe mein Töchterlein, die war da 9, habe ich noch nie gesehen, die hat eine Panikattacke bekommen. Also so mit Vollgas, mit allem, was man so sieht. Also Hyperventilation, Einfrieren, Schwitzen. Also da war überhaupt nichts mehr. Ich habe die Kleine dann auf den Arm genommen und habe sie weggetragen, bis sie sich wieder beruhigt hat. Und das Schöne war, das war abends und dann sind wir zurück. Und dann dachte ich, naja, probierst du halt mal ein bisschen Hypnose mit der Kleinen aus. Und wir haben wirklich 5 Minuten in der Hängematte miteinander gearbeitet. Noch dazu von Moskitos am aufgefressen werden. Also es war eine sehr lustige Sitzung, 5 Minuten. Und so wie ich halt nun mal drauf bin, dachte ich, ja, ist ja super, nächster Tag, wir haben noch einen halben Tag, bevor wir wegfahren, wir gehen nochmal klettern und wir gehen jetzt gerade nochmal zu dieser Schlangenhaut, ich will wissen, was passiert. Und wir sind hingegangen und die Kleine ist vorgelaufen und hat die Schlangenhaut gesehen und hat gesagt, Papa, da liegt die Schlangenhaut, ich mag die nicht. Und ist drüber gestiegen und ist klettern gegangen. Genau so hat sie es gemacht. Und auch heute noch, das ist jetzt 2 Jahre her, sagt sie immer noch, du, Schlangen brauche ich nicht, mit denen habe ich keine Lust drauf. Aber genau so sagt sie es.
Ist neutralisiert.
Ja.
Also therapeutische Ansätze, die gibt's. Die gibt es in verschiedenen Formen.
Ja.
Ob das jetzt irgendwie eine kognitive Verhaltenstherapie ist, eine Konfrontationstherapie.
Also das mag ich ja nicht.
Ich auch nicht.
Also das ist mir ja, also man sagt ja, es ist eine Expositionstherapie, das finde ich, klingt schon viel netter als Konfrontation.
Ja.
Sich schrittweise der Situation nähern.
Dieses Desensibilisieren.
Genau.
Dann. Es gibt aber auch ganz simple Dinge wie Entspannungstechniken, damit wir das Nervensystem runterkriegen. Die Erfahrung zeigt oft, das funktioniert nicht zwingend ganz gut, wenn man gerade in der Situation drin ist und das nicht vorab schon ein bisschen konditioniert hat.
Man muss es definitiv üben. Man muss seinen eigenen Körper, seinen eigenen Geist kennen. Und dann, wenn man merkt, jetzt wird es hier aber gerade wild, dass man dann sich in die Situation reinsetzen kann. Das ist so ein bisschen wie Selbsthypnose für Schmerztherapie funktioniert auch nicht, wenn der Schmerz Vollgas da ist, sondern man muss es vorher geübt haben. Man muss es dann auslösen können, wenn man in der Situation drin ist.
Ja, Hypnosetherapie kann auch helfen. Ich möchte gar nicht so wahnsinnig auf medikamentöse oder homöopathische Begleitung gehen, weil für mich ist wirklich gerade bei Ängsten, finde ich, extremst wichtig, dass wir da an der Ursache rangehen und es nicht irgendwie deckeln mit irgendeinem Wirkstoff. Ich weiß, das will man natürlich nicht, weil man will die Angst nicht haben, aber das Thema ist, und lass mich dir das noch so mit auf den Weg geben, der du, die vielleicht betroffen bist von Ängsten, Angst ist unglaublich lernfähig. Angst will dich immer davor bewahren, in eine Situation reinzugehen. Und wenn du gezwungen bist, gewisse Situationen trotzdem immer und immer wieder zu erleben, weil es halt einfach zu deinem Leben gehört, dass du dich da stellen musst, dann wird die Angst immer die Maßnahmen verschärfen, weil du nicht hinhörst, weil du nicht aus der Situation rausgehst, wie die Angst dir eigentlich sagen will. Die will dich nur davor schützen, nicht zu sterben, selbst wenn du Angst vor dem Knopf hast. Ist ja irrational. Also, solange du ignorierst, aber immer wieder Situationen erleben musst, wo du die Angst hast, wird die Angst immer ihre Maßnahmen verstärken. Es macht darum wirklich Sinn, einfach mal hinzuschauen, das nochmal zuzulassen und dann loslassen zu dürfen.
Das ist eigentlich ein schönes Schlusswort.
Ja, finde ich auch. Oder? Dann lass uns doch einfach verabschieden. Lass es nachhallen in den Köpfen unserer Zuhörer. Und wir hoffen, ihr habt heute wieder was Wichtiges für euch mitgenommen aus dieser Folge.
Und wir freuen uns über Nachrichten, wenn ihr uns was schreibt.
Ja, lasst ein bisschen uns vielleicht
Diskussionen
mal
tritt.
Genau, teilhaben an euren Erfahrungen, wie ihr damit umgeht, vielleicht auch wie ihr halt eben nicht damit umgeht oder vielleicht wie du es überwunden hast. Lass uns ein bisschen quatschen darüber.
Das würde uns freuen. Und ansonsten freuen wir uns, wenn ihr nächste Woche wieder bei uns seid.
Und bis dahin wünschen wir euch ganz, ganz tolle Tage. Lasst es euch gut gehen. Tschüssi.
Tschüss. This is how you make me feel.
This is how you make me feel. Schön, dass du Heilende Köpfe heute zu deinem Wegbegleiter gemacht hast. Wir hoffen, dass du Inspirationen gesammelt hast, die dich durch die Woche tragen werden. Verpasse nicht die nächste Folge, in der Nicole und Ilja Licht in die Geheimnisse von Gesundheit und Wohlbefinden bringen. Abonniere uns, wo immer du deine Podcasts hörst, und lass uns deine Bewertung da, wenn's dir gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Bleib neugierig, bleib bewusst und vor allem bleib gesund.